palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, und damit sind explizit alle gemeint an die Community. Grüße in die Runde, hier ist Serie Amore, diese Woche mal wieder besonders pünktlich, sogar schon vermutlich am Montag bei euch in den Podcatchern. Und das Münchner Schiedwetter grüßt den Norden, Marius, zurück an alter Wirkungsstätte. Oh Gott, ich muss... Oder an der ursprünglichen Wirkungsstätte. So, genau. Ja, Urlaub ist over. Aber wie ist das Wetter?
Die Rückkehr zum Ex-Verein sozusagen. Also ja. Wer hat das jemand in diesem Sommer gemacht? Ah, nee, bevor ich da jetzt zu lange irgendwie drumherum überlege, der alte Schreibtisch ist schon, der ist schon gemütlicher als diese Sitzsituation, die ich da in der Ferienwohnung in Meersburg hatte, ne?
Ja, ich bin froh, dass es tatsächlich, ich glaube, ich habe kurz vor Ablauf der Story das noch gesehen, hat mich gut abgeholt auf jeden Fall. Das
sehr
Foto.
Schön, sehr schön.
Ja, ja, euch hat die Trikotfolge auch abgeholt, wenn ich mal so in die Kommentare, die du alle zusammen gesammelt hast, reinschaue. Freut uns sehr. Und Marius hat auch schon ein Ranking zusammengestellt. Und es gibt auch einfach ein paar Kommentare so dazu, die wir euch nicht vorenthalten möchten.
Vielleicht ein Hinweis, wer sie noch nicht mal, kann ja sein, dass, weil sie so viel später rausgekommen ist, dass ihr sie noch gar nicht gehört habt. Mhm. Die ist auf jeden Fall auch weiterhin zeitlos, würde ich sagen.
Ja, Trikotfolgen immer zeitlos, ja, auf jeden
also
Fall.
Also da könnt ihr auch, selbst wenn ihr die letzte Woche verpasst habt, auch wenn ihr irgendwann in dieser Woche mal 2 Stunden Zeit habt, oder je nachdem, in welcher Geschwindigkeit ihr das so hört, klickt noch mal rein.
Definitiv. Wollen wir trotzdem jetzt, ja, wir
ja, na klar.
Müssen schon ein bisschen weitermachen.
Na klar, ne? Na klar.
Ja, also aus der Community hat sich auf jeden Fall Niklas sehr auf die Trikotfolge gefreut. Der hat geschrieben, Bilder der Trikots habe ich meiner Frau rausgesucht und dann wird die Folge stilecht wieder im Italienurlaub angehört. Nice.
So muss es sein, so muss es sein.
Und Niklas meldet sich später nochmal mit Ausführungen zu Genoa Roma zu Wort, ne? Da haben
genau.
Wir ein schriftliches Stadionerlebnis eingereicht bekommen.
So sieht's aus. Und Videos und Fotos hat er auch schon geschickt. Also da könnt ihr euch auf dem Instagram-Kanal genauso drüber freuen, wie über das Top- und Flop-Ranking von Mario, Markus und mir und der Community jeweils. Also da mache ich, glaube ich, 2 Posts mit 4 Slides zu.
Nice.
Da bin ich gerade schon dabei, das in diesem Tierlist-Maker irgendwie dazu zusammenzubauen.
Stark. Weißt du, was mir da gerade kommt? Ich habe eine Zeit lang bei diesen Tierlists immer gedacht, ob die ursprüngliche Herangehensweise war, dass da jemand seine Lieblingstiere gerankt hat.
Weißt du, so kam der Begriff zustande, ja?
Ja.
Wahrscheinlich.
Oh, für Brain Death auf jeden Fall komplett. Und Florian hat geschrieben, oh, das war hier, glaube ich, wegen des Kicktipps und der
ja, Erwähnung, genau,
ne?
Genau.
Bezüglich der Wette mit seiner Frau. Wer zuerst genannt wird, schreibt er, wir haben euren Vorschlag unentschieden angenommen. Wetteinsatz war italienisch essen gehen und der Verlierer fährt. Ah, ka-ching, ching, ching, ching. Mal schauen, wie wir das klären. Müssen Heimtrikots in der Serie A blau oder rot und Auswärtstrikots weiß oder gelb sein? Fragezeichen, aber auch mit Lachsmilies. Mhm.
Ja, das war auffällig, das stimmt. Ja, und mehr dazu richtig. In der Trikotfolge.
Ja. Und, ist es dein Vorschlag?
Ja, genau. Hab ich ihm direkt auch geschrieben, aber falls ihr auch mal so eine Wette habt, dann geht doch einfach 2x essen und jeder fährt einmal.
So. Martin hat noch eine Frage. Der plant am 3. November Napoli-Bergamo im Stadion zu gucken. Und ihr habt es sicher schon x-mal erzählt, ohne dass ich es mitbekam. Wie bekomme ich am besten Tickets einfach vor Ort kaufen oder muss man sich in Napoli vorher wo anmelden? Napoli-Bergamo. Ich glaube tatsächlich, in Bergamo ist über einen Tabacchi oder so auch möglich. Außer die zocken weiter so und Conte macht das Stadion komplett immer voll ab jetzt.
Ja, genau. Also es ist... Ich weiß gerade gar nicht, mit wem ich da zuletzt drüber gesprochen hatte, aber da, also hat da auch jemand erzählt, dass es im Star, also in der Stadt vor Ort problemlos möglich war.
Mhm.
Und ansonsten, je nachdem, Martin, ob du bei Insta oder bei X zum Beispiel aktiv bist, schau mal bei uns durch die Follower-Liste, also bei Insta demnach, oder wenn du bei X bist, schreib mal irgendwie Napoli Hashtag Serie Amore oder so, da gibt's auf jeden Fall einige, die dir da auch weiterhelfen können.
Ja, da wurde ja zuletzt auch in der Community rege sich gegenseitig unter die Arme gegriffen,
was ja, genau.
angeht. Dann hat ein weiterer Martin, ich weiß nicht, ob es der war.
Könnte auch der gleiche gewesen sein, habe okay. ich jetzt gerade nicht nochmal geguckt.
Passend zu der Jean-Bicou Albtraumgeschichte von Mario, ja genau, ich war's, möchte ich kurz die Chance nutzen und mein Herz ausschütten. Ja, bitte, das ist ja schon wieder hier fast Therapiestunde. Es folgt die ungeschönte Wahrheit. Ich war Besitzer folgender Originaltrikots. Maradona Napoli, Baccio WM 94 Italien, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, ey. Die ich irgendwann vor circa 6 Jahren bei einem Umzug dann in die, ab jetzt Großbuchstaben, Altkleidersammlung gegeben habe, weil ich wahrscheinlich zu dieser Zeit am Peak meiner Dummheit war. Oh ja, sorry, aber es ist wirklich wahr, ich suche heute noch in Hoffnung, es wäre ein Traum gewesen, jedes Regal bei meinem Vater in der Wohnung ab, wenn ich mal wieder zu Hause bin, in der Hoffnung, sie doch noch zu finden. Vor allem das Baggio-Trikot WM 94 macht mich fertig. In Klammern, ach ja, das gelbe Frankfurt-Tetra-Pack mit der 10 ist da auch reingewandert. Oh boy, Junge, ich verzeih mir das niemals. Ich kann das verstehen. Ey, ich habe auch so Momente, ne? Letztens bin ich aus dem Haus rausgelaufen und habe ein Rezept in dem Moment für ein Medikament in die Tasche gesteckt. Bin wirklich nur 5 Meter zum Auto, zur Apotheke, stehe vor der Apotheke und das Rezept ist weg.
Was?
Und das hat mich 3-4 Stunden an dem Tag nicht losgelassen. Und ich habe nochmal alles zu Hause abgesucht, den Weg 2-3 Mal abgegangen, weil du so denkst, so, hey, das kann doch nicht sein. Also das ist der Vergleich hinkt. Aber ich weiß, dass wenn man immer irgendwann wieder vorbeigeht und sagt so, naja, vielleicht taucht es doch noch auf. Ich habe das doch vielleicht hier irgendwo hingelegt. Aber das mit den Trikots ist, das ist natürlich so ein Ding. Aber Martin, es ist, ja, mentale Gesundheit fängt vor allem dabei an, sich selber zu vergeben. Also, ja, das war nicht alles schlecht. Das mit den Trikots war scheiße, aber es ist bestimmt nicht alles schlecht. Oh, das mit dem Frankfurt Tetra Pak Trikot hat wahrscheinlich auch den einen oder vor allem den anderen hier in der Community, der jetzt zuhört, getriggert.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Vielleicht hat er es noch zu Hause und will es abgeben. Ich glaube nicht. Tom schreibt zum Thema Sportsbar, genau. Sportspar, so ist die richtige Worttrennung. Da hatte ich, glaube ich, ja gesagt, dass es da so viele Serie A-Sachen gerade gibt. Mit Patch und Nummer veredelt kann man nichts sagen, wenn das Trikot selbst nur gute 18 Euro kostet. Frosinone Saison 1920 ohne Patches und Flocks.
Ja, also der Tom, der bastelt sich die so Serie A, Serie B Patch und die richtigen Nummern irgendwie immer selbst an die Trikots ran.
Ah.
Ja. Hat er also eine krasse Sammlung, die er uns ab und zu mal in die Insta-DMs rein slidet.
Ja.
Das ist schon aller Ehren wert.
Ja, muss man echt sagen. Vielleicht müssen wir mal, Tom, wenn du das hörst, die nächste Folge, Trikot-Folge, vielleicht ist es Anwärter auch auf so zumindest der Junior-Polyester-Prinz.
Ja, vielleicht. Ja, warum nicht?
Und wenn wir auch einen sozusagen einen Show aufmachen, der 2 Trikots-Sammlung ja. von Markus genau. und von Tom. Dino schreibt, und wie passend bei dem Vornamen, dass er schreibt, wie konntet ihr nun das 3. Torwart-Trikot von Juve in eurem Ranking vergessen? Ist richtig, wir können uns natürlich echt nicht alle Trikots angucken. Ich habe es vorhin mir angeguckt, hast du es gesehen?
Ja, nee, ich habe ich nicht, nee.
Ich habe erst gedacht, es gibt das 3. Torwart-Trikot ist auch mit diesem alten Adidas-Ding und dem Pferdchen.
Mhm.
Aber so ganz classic weiß mit so der einen oder anderen so ein bisschen in den Ärmeln und unten das Bündchen so einem, weiß nicht, hellen Grauton, also ganz schlicht.
Okay. Mhm.
Sieht nice aus.
Stark.
Simon schreibt, hallo Marius, hallo Mario, die Trikotfolge war super, grazie mille. Natürlich liebäuglich auch mit dem Kauf des einen oder anderen. Frage an euch, empfiehlt ihr immer den Kauf direkt über den Vereinsshop oder gibt es auch Online-Händler, die ihr empfehlt? Vielleicht gibt es hier auch Empfehlungen aus der Community. Mir hat es letztens die Seite calcioking.com vorgeschlagen, habe das mit einem Kumpel getestet, Lazio Heimtrikot für 26 Euro, kaum bis gar kein Unterschied zu erkennen zum Original. Hier würde mich eure Meinung zu dem Thema interessieren. Ich als Toro-Fan finde die diesjährigen Jerseys nicht so gelungen. Mein Favorit diese Saison, klar, Trikot 3 von Hellas, freue mich auf die neue Folge. Jo, und dazu hat, er hat es ja auch in der Trikotfolge schon ein bisschen ausgeführt, Markus, ne, worauf man achten muss in Sachen Originals etc. Ist ja natürlich auch immer für sich selber die Frage, wie wichtig ist es einem, dass es wirklich ein authentic Ding ist oder wenn man irgendwie damit zufrieden ist aus meiner Sicht, wenn das halt trotzdem dem Original einfach nahe kommt und von, wenn man es so anzieht, sozusagen Jogger.
Also ich hab auch immer noch welche, so von Antalya 2004 vom Markt. Und na gut, die habe ich jetzt auch teilweise schon länger nicht mehr angehabt, aber die damals echt viel auch immer Sportunterricht und Bolzen gehen und so. Und die sind von 1 Million Mal waschen nicht schlechter geworden in der Qualität. Mhm. Und da ist auch also, teilweise, also das Ibrahimovic Ajax irgendwie, das ist auch, finde ich, also das erkennst du keinen Unterschied.
Okay, krass. Ja, bei den, es gibt ja auch immer zwei Versionen von diesen Bazaar-Shops. Es gibt ja die, die einfach so komplett gedruckt sind, ne, wo die auch im Stoff drin ist.
Ja.
Oder die, die aber bei dir ist wirklich auch mit richtigen Flock und so.
Ja, genau, genau.
Ja, krass, okay. Ja, aber Antwort, Markus. Also, das Zeug bei dem Link ist obviously Bootlegware. Ja. Ich habe selbst vor einigen Wochen mal testweise 2 Shirts von einem anderen solchen Shop bestellt, in Klammern aus Asien, und auf den ersten Blick sahen die schon gut aus, nahm Original, allerdings ist die Frage, wie es nach 2-mal Waschen aussieht. Also Antalya-Markt, Marius' Erfahrung ist eine bessere auf jeden Fall. Meine Bilanz ist, dass beim neuen Milan-Heim-Trikot der rote Stoff abgefärbt hat und die weißen Elemente, Kragen, Bündchen, Sponsor, Flock, jetzt einen leichten Rotstich haben. Oh ja, das hatte ich auch mal bei einem Arsenal-Ori-Trikot.
Ui.
Tatsächlich, habe ich auch nicht.
Ärgerlich.
Das kann dir rein theoretisch auch bei einem Original passieren, ist richtig, ja. Bei mir war es allerdings in all den Jahren ein einziges Shirt aus Südamerika, in Klammern Originalware aus dem dortigen Fanshop, wo das passiert ist. Bei dem zweiten Trikot hat sich trotz wie immer sehr schonender Wäsche der halbe Flock verabschiedet. Kurzum, nach dem Waschen siehst du fast immer, wo der Preis herkommt. Wer keine allzu hohen Ansprüche hat oder einfach was Cooles zum Freizeitkick braucht, das eventuell keine lange Lebenserwartung hat, kann natürlich trotzdem zuschlagen. Zum Thema direkt beim Club oder woanders würde ich die Antwort davon abhängig machen, was genau man haben will. Nur das Trikot ohne alles oder mit Flock. Und auch da kommt es wieder darauf an, ob man ein auch im Ausland fanintensives Team wie Milan, Inter, Juve, Roma kaufen will oder Hellas, Udinese, Lecce, Genoa. Erstgenannte bekommt man auch hierzulande bei breit aufgestellten Online-Shops, in Klammern mit manchen Flocks, etwa bei Subside Sport. Die kleineren Teams und Exoten bekommt man, wenn, auf solchen Seiten dann zu 99% ohne Flock. Daraus ergibt sich auch, dass man bei den Top-Teams eher mal irgendwo beim Zweitanbieter einen Discount oder Sale mitnehmen kann. Die gibt es bei den Clubs direkt hin und wieder auch. Aus Italien ist der Versand aber oft recht teuer, zwischen 10 und 25 Euro. Manche Clubs verschicken gar nichts ins Ausland. Manche Sachen bekommt man auch über den Shop des Ausrüsters ganz gut, etwa Bologna über den Macron-Shop. Dort kann man mit Glück auch den offiziellen Flock bekommen. Bologna zum Beispiel gibt es den kompletten Kader oder der wahlweise individuelle Personalisierung mit dem offiziellen Flock.
Stark.
Auch direkt aus Italien gibt es Shops, die viele Teams anbieten, man zahlt aber fast immer den vollen Preis. Calcioitalia.com wäre so eine Seite, die sind gut und zuverlässig, aber man zahlt quasi immer auch den normalen Preis. Dafür haben sie gerne mal Sachen noch im Bestand, die anderswo schon ausverkauft sind. Aber die Frage ist gar nicht so simpel, wie man auf den ersten Blick denkt. Der Bruder kann mir, wenn er noch mehr Details braucht, gerne eine DM schicken. Markus ist einfach ein, der trägt den Servicegedanken einfach in seinem Herzen auch.
Wahnsinn.
Grüße gehen raus an dieser Stelle.
Das ist, glaube ich, Sounds to Move bei Twitter mit der 2 als To und bei Insta Brave-Traveler mit 4 als A. Müsstet ihr auch bei uns irgendwo unter den Posts in den Kommentaren, also mindestens mal beim Tabellentipp finden.
Yes, so sieht's aus. Chris schreibt, Servus, ich habe jetzt eure Trikotfolge gehört und wollte kurz nachfragen, ob es was Neues bezüglich der sponsorenfreien Roma-Trikots gibt. Gibt es da nicht doch noch irgendwie die Möglichkeit, irgendwie an so ein Ding ranzukommen?
Ich glaube, das hatte Markus mit Nein beantwortet, oder?
Und falls er das doch noch auftut, dann wird er sich erstmal selber natürlich einen Vorrat bestellen, aber dann genau. Das sicherlich auch mit der Community teilen.
Das glaube ich auch, ja.
So, und jetzt darfst du als Zeremonienmeister zur Tat schreiten und das... Ah, warte, stopp. Guck mal, gerade vorhin habe ich es noch gesagt. Zack, Yannick hatte nämlich noch was geschrieben.
Genau.
Juve drittes, Heim sind mega, finde ich. Werde ich mir auch kaufen. In nächster Zeit denke ich, Bologna auswärts und Fiorentina Heim sind auch geil. Napoli Heim ist aber auch nicht übel. Mein Platz 1 ist aber vor allem Juve drittes. Immer schön zuzuhören. Dankeschön. Und jetzt aber dann das offizielle Community Trikot-Ranking.
Ja, sollen wir mit den Tops oder den Flops anfangen?
Komm, mach die Flops.
Ja, also richtig geil. Ihr habt mega fleißig abgestimmt, sowohl in der Story bei Instagram als auch bei Spotify und bei Twitter und so weiter und so fort. Da kamen 1 Million Kommentare rein. So muss das sein. Und daraus hat sich folgendes Bild ergeben. Wir haben einen, also den Sieger oder den Verlierer, den größten Sieger, den größten Verlierer, da stellt beides der gleiche Verein. Jetzt könnt ihr schon mal raten, wer das denn ist. Also ich sag mal, in der Trikotfolge war ich von unserem Sieger nicht gänzlich überzeugt, während die anderen beiden versucht haben, mich da noch reinzureden. So. aber ja, Platz 5 bei den Flops geht aus der Community-Sicht an das erste von Inter mit den Längs- und den Querstreifen und der wilden Mischung derer.
Ah, krass, das hatten wir aber nicht so floppig eingeschätzt, ne?
Also nee, ich glaube einfach so Mittelmaß. Also ich habe da, glaube ich, irgendwie eine 5 von 10 rangeschrieben oder sowas.
Ja.
Geteilter vierter Platz. Nee, vierter Platz. Dritten geteilten, so. Vierter Platz geht an das erste von Venezia. Und da habe ich mich auch dadurch, dass das taucht tatsächlich auch bei den Tops auf, und da habe ich mich gefragt, ob wir dann beeinflusst haben in der Wahl.
Mhm. Das haben wir da genau nochmal gesagt. Ich fand es scheiße auf jeden Fall, glaube ich.
Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass ich muss das nochmal nachgucken, auch jetzt für, wenn ich diese Listen da zusammenstelle für den Post. Dass also mindestens einer von euch das schon auch in seinen Flops in den Top 3 hatte. Also Flop 3. Aber taucht bei den Usern in beiden Listen auf. Geteilter dritter Platz geht an zwei, die bei uns auch ihr Fett wegbekommen haben. Auf jeden Fall Como 1 und Roma 2.
Ja, legit.
Ja. Die zweitmeisten Negativ-Votes hat das erste von Monza bekommen.
alle Jahre wieder, ne?
Ja, genau. Es ist, macht man nichts mit falsch, wenn man das einfach eingibt, glaube ich, ins Ranking. Und Platz 1 für das schlechteste Trikot der Serie A 2024 geht an Trommelwirbel Juventus auswärts.
Ah, na, siehst du wohl.
Die Sonnencreme.
Dann lass mal hören, was die Top 5 sind.
Ja. Auf dem geteilten fünften Platz beim Top-Ranking befinden sich die Heimtrikots von Juve und Milan.
Mhm. Mhm, ja.
Dann haben wir einen geteilten vierten Platz und da kommt das Venezia-Heimtrikot zum Tragen, was ich gerade schon erwähnt habe. Und das ist gleich auf mit dem Heimtrikot von Genoa, wobei da auch sehr viele dazu geschrieben haben, speziell ohne Sponsor und so weiter.
Ja.
Verständlich.
Ja.
Den dritten Platz teilen sich eins, das auch sehr bei uns gelobt wurde, und eins, wo du dich dann nochmal hast rausreden lassen. So ein bisschen.
Okay.
Das sind Roma-Heim und Napoli-Heim.
Ja, richtig. Ja, stimmt. Ich habe mich bei Napoli in dem Moment rausreden lassen. Ich glaube, ich hatte es gehört. Ich hatte es selber früher höher eingerankt auf den ersten Blick. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Logo, das, ich glaube, es hat mich unterbewusst beeinflusst, beziehungsweise ich hatte dann auf einmal 5 und es waren 5 andere und dann habe ich natürlich auch gemerkt, oh, ich habe Napoli vergessen.
Ah, okay.
Aber
hab das dann.
Platz
2 mit nur ganz wenigen Votes, weniger als der Sieger, ist, ich glaube, dann Nummer 1, die Fiorentina mit dem Heimtrikot.
Ja.
Keine Frage, da beweist die Community Stilsicherheit.
Ja, ja. Habt ihr gut gemacht.
Ja. Und auf Platz 1, da gab es nochmal eine DM zu, wie gut Claudio Marchisio da drin aussieht. Der hat das nämlich so modelmäßig getragen. Das ist natürlich das dritte von Juve.
Ja.
Ja, tatsächlich alle 3 Juve-Trikots tauchen bei den Tops und Flops auf.
Ja, da hat doch mal Adidas marketingtechnisch alles richtig gemacht.
Ich würde auch sagen.
Also, wir sehen wieder keinen Heller dafür.
Nee.
Was macht eigentlich Marcel Heller? Das ist halt meine Frage gewesen.
Boah, der spielt, glaube ich, noch irgendwo unterklassig.
Ja?
Ja, ich glaube schon. Okay. Das google ich.
Ja, schön. Danke für die tolle Beteiligung. Alles dann nochmal grafisch aufarbeitet in den nächsten Tagen auf unserem Instagram-Kanal Serieamore-Podcast. Und dann lass uns jetzt doch dann mal wieder kurz ein wenig sportlich werden, würde ich sagen. Der 4. Spieltag, es wird eine schnelle Nummer diese Woche, würde ich mal sagen. Denn Marius war auf der Rückreise aus dem Urlaub. Ich war Freitag in Dortmund, also samstags dann auch viel im Zug. Und Sonntag gehörte diese Woche bei mir mal wieder der NFL. Trotzdem wollen wir euch natürlich ein bisschen mitnehmen in das, was passiert ist. Ging los mit einem 2:2 zwischen Como und Bologna. Aufsteiger. Ey, da im Übrigen nochmal ganz kurz. Wundert mich schon ein bisschen, dass, also da habt ihr Milde walten lassen mit den Trikots von Como. Muss ich schon sagen.
Stimmt, ja.
Nicolo Casale, Eigentor, geht aber trotzdem schon auch mit zur Hälfte auf den Deckel von Patrick Cutrone, der dann auch in der 53.
Haben sie gar nicht. Wow, ich habe mich verlesen gerade. Es ist auf dem geteilten dritten Flop-Rang mit Roma 2. Sorry.
Ja.
Ups.
Ja, doch, du hast es schon gesagt, aber ich hatte gedacht, ja? Das ist, glaube ich, noch schlimmer, schlechter. Nee,
oh, okay.
Kombo kam schon vor, aber halt nur auf Flop 3.
Mein Gehirn, ey.
Ja. Naja. Patrick Cotrone macht auch in der 53. dann das 2:0. War man nah dran an einem wichtigen Heimdreier. Ach, kurz vor der Pause hätte es noch Elfmeter für Bologna gegeben, was eh schon wieder ein albernes Handspiel war. Dann haben sie das vor ein Strafraum gelegt nach VAR. Also da hat es auch dann wieder, glaube ich, 8 Minuten Nachspielzeit schon allein in der ersten Halbzeit gegeben. Dann bringt aber Vincenzo Italiano unter anderem auch Samuel Inning Jr., der ein bisschen frischen Wind reingebracht hat in das Spiel Bologna, die da vor allem die letzte halbe Stunde echt nur noch am Drücker waren. Der für mich entscheidende Mann aber ist Santiago Castro. Habt ihr wahrscheinlich auch noch gar nicht so oft gehört, den Namen der Nummer 9, der Rosso Blum. Der ist Ende Januar gekommen aus Argentinien.
Ja, war, glaube ich, so ein Vorgriff auf den dann schon sich abzeichnenden Zirkzieh-Abgang.
Mhm. Und der macht zum einen den Anschluss in der 76. und beim Ausgleich in der ersten Minute der Nachspielzeit durch eben Illing Jr. macht er den Ball hervorragend fest und legt ihn dann auch gut ab. Das Tor an sich ist dann auch sehenswert. Es ist ehrlicherweise unter dem Strich natürlich für Como eine gefühlte Niederlage. Wenn du als Aufsteiger 2:0 zu Hause führst, bis eine Viertelstunde vor Schluss, dann sind das eigentlich Punkte, die du dringend brauchst, auch im weiteren Verlauf der Saison. Aber auch Bologna. Ich mache die am Mittwoch in der Champions League gegen Donetsk. Und vielleicht kann ich dann nächste Woche ein bisschen meine Einschätzung dazu geben, wie viel Sorgen wir uns machen müssen.
Ja, 3 Punkte nach 4 Spielen ist erstmal Fehlstart.
Ja.
So, kommen wir bei einem anderen Team, das genauso gestartet ist, auch noch dazu. Oder bei 2 sogar, die auch international spielen. Ja, aber kann man glaube ich, nicht drum rumreden. Ja. Einzige gute Nachricht vielleicht für Como, eben Heimspiel. tatsächlich Heimspiel, denn sie haben dreimal auswärts gespielt zu Saisonbeginn, weil diese ganze Situation um die, ob sie spielen dürfen im Giuseppe Sinigal ja noch nicht geklärt war. Das ist es jetzt aber. Und sie dürfen alle, HopperInnen unter euch dürfen sich freuen.
Und war tatsächlich auch ganz gut Alarm. Also ja. Stimmungstechnisch machte das was her. Wer bislang uns positiv überrascht, muss man sagen, ist Empoli. Die holen nämlich einen Punkt zu Hause gegen Juventus, sind nach 4 Spielen nach wie vor ungeschlagen. Juve lässt da 2 Zähler liegen, kann sich aber auch bei Gatti bedanken, der zweimal richtig stark verteidigt hat, dass Empoli das Ding nicht sogar noch gewinnt. Ist so ein erster kleiner Dämpfer, das zweite Unentschieden für Juve. Aber
ja, nach 4 Spielen immer noch kein Gegentor.
Ja.
Als einziges das, Team. Ja.
Das ist krass. Und auch die werde ich in der Champions League begleiten. Beide italienischen Vereine jeweils also unter meiner Obhut um 18:45 Uhr wird angekickt und ich mache das in der Konferenz. Das ist dann eine Zweierkonferenz. Juve empfängt Eindhoven. Da nur ganz kurz, weil ich es in der Vorbereitung auch mir schon angeguckt hatte. Ich lese dir mal kurz die Ergebnisse von Eindhoven in dieser Saison vor.
Okay.
Supercup verloren nach Elfmeterschießen, nach 90 Minuten stand es 4:4 gegen Feyenoord.
Alter.
Dann Valvik geschlagen mit 5:1, bei Heracles Almelo gewonnen mit 3:1, bei Almere City gewonnen mit 7:1, Alter. Die Go Ahead Eagles mit 3:0 weggeputzt und Nijmegen mit 2:0 geschlagen. Also, Peter Bosch Fußball at its best. Ganz kurz, das war dir klar, dass Rob Maas sein Co-Trainer ist, oder?
Natürlich, das habe ich gewusst, ja.
Ja.
Ist Dick van Buurik auch am Start?
Naja, also ich glaube, das ist tatsächlich da mit Umbruch, Kader, Trainer, klar hätte man in Empoli gerne gewonnen, aber da war es vielleicht auch mit Vorausblick auf die Europapokalwoche nicht die dann zwingende komplette Bissigkeit am Start in der einen oder anderen Szene. So hatte ich zumindest den Eindruck. Milan stand gewaltig unter Druck und hat zu Hause gegen Venezia mit 4:0 gewonnen.
Nach 30 Minuten.
Nach 30 Minuten war das Ding gelesen. Theo, Fofana und dann 2 Strafstöße, die einmal von Pulisic und dann von Abraham souverän verwandelt wurden. Nicolò Caviglia hat noch in der 73. eine gelb-rote Karte, eine vollkommen berechtigte gelb-rote Karte, sich abgeholt. Da hatte eigentlich Venezia den Ehrentreffer erzielt und hat sich der VAA gemeldet. Ja, finde ich, hat er Glück, dass er nicht sogar glattrot bekommt. Positiv muss man sagen, Leao hat mal wieder gezockt und gezaubert. Auch schöne Vorlage und was ist bei dir kaputt gegangen jetzt?
Ja, ist mein Glückscent runtergefallen.
Oh. Ja, aber naja. Ich will jetzt da nicht allzu viel Wasser in den Wein gießen, aber ob man sich an diesem 4:0 gegen Venezia, das halt auch Venezia ist, und zudem in den Spielen davor habe ich ab und an mal den Torwart gelobt. Weiß ich diesmal auch nicht so richtig, ob ich das machen sollte. Eher nicht. Aber
trotz allem ist es natürlich eine Verbesserung zu dem, was vorher war. Und dadurch, dass man diesen souveränen Sieg geholt hat, ist, glaube ich, einfach die Stimmung nicht komplett im Arsch.
Ja, so. Das ist schön zusammengefasst. Ja. Morata hat auch wieder gespielt,
genau.
Wurde eingewechselt und Ceroli ist noch gekommen für Fofana. Also da noch ein bisschen Jugend forscht.
Vielleicht ja auch bald mal das Debüt von Max Ibrahimovic. Da hatte ich bei Twitter einen schönen Ausschnitt geteilt von seinem Tor in der Primavera, war das dritte im vierten Spiel. Und sieht so aus, als hätte er schon ein bisschen Talent in die Wiege gelegt bekommen vom Papa. Und wenn das bei dem mit der Einstellung nicht funktioniert, dann kriegt er, glaube ich, auch Ärger. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass er aus dem ganz vernünftiger Profi wird.
Gut möglich, ja. Eine Punkteteilung gab es in Genua, da war die Roma zu Gast. Artem Dovbik in der 37. mit der Führung, ganz später Ausgleich durch Conny De Winter in der 6. Minute in der Nachspielzeit. Da haben wir auch noch was aus der Community. Zum einen eben von Niklas, das haben wir vorhin schon angekündigt. Der war vor Ort und hat in schriftlicher Form einen kleinen Bericht hier gelassen, den wir euch nicht vorenthalten möchten. Er schreibt: Ciao a tutti, bevor der Urlaub nach Italien angetreten wurde, gab es erstmals Probleme, an Tickets für das Spiel zu bekommen. Leider konnte ich im Online-Shop keine Tickets kaufen. Zum Glück hatte ich gleich relativ viel Hilfe von der Community. Da ich selbst die Tickets nicht kaufen konnte, hat mir dann zum Glück ein Serie Amore-Fan 2 Tickets gekauft. Nochmals ein großes Dankeschön an Flo. Wir haben uns dann beide noch gewundert, wieso meine Tickets so günstig waren. Das hat sich dann im Stadion aufgeklärt. Wir sind im Gästeblock bei den Heimspielen von Sampdoria gewesen. Hier fehlten teilweise die Sitze. Es gab ein großes Fangnetz mit Gitter, das die Sichtbehinderte und der Getränkeausschank erfolgte durch eine dicke Tür mit Gittern als Durchreiche. Oh, das ist aber tatsächlich ein Gästeblock, nichts Neues. Mit San Siro ist das auch so.
Er hat mir hat uns die Fotos geschickt und das werdet ihr dann bei uns auf dem Instagram-Kanal auch sehen können.
Mhm. Also lieber Paar, wobei das mit Gästeblock bei den Heimspielen von Sampdoria. Das verstehe ich nicht ganz. Ach so, ja doch, sozusagen da, wo der Gästeblock ist, wenn Samt die Heimspiele hat.
Genau.
So, ja. Mhm. Oh, da war ich auch schon in dem Gästeblock.
Stimmt.
Das war ein guter Abend. Mhm. Und da bin ich um 11 ins Bett gegangen danach. Ja, das war Rosenberg. Ich kann nur sagen, falls ihr mal Tipps braucht, man kann auch auf den Dienstagabend in Genua noch ein bisschen länger wach bleiben. Naja. Also lieber ein paar Euros mehr bezahlen und einen Platz mit vernünftigem Blick ergattern. Zum Spiel kann ich insgesamt sagen, dass die Roma in der ersten Halbzeit das Spiel meistens im Griff hatte und zur zweiten Halbzeit stark den Verwaltungsmodus eingelegt hat. Hatte ich auch so den Eindruck. Dadurch kam Genua zu einigen Chancen, die sie aber nicht verwerten konnten. Bis dann in der 96. Minute kam. Kurz vorher wurde De Rossi noch mit Rot verwiesen. Als dann gefühlt keiner mehr damit gerechnet hat, kam noch De Winter und hat das Stadion zum Explodieren gebracht. In diesem Moment war es unglaublich laut und stimmungsvoll. Das hat doch noch für die schlechte Sicht entschädigt. Insgesamt ist das Stadion und auch die Stadt eine Reise wert. Liebe Grüße an Mario und Marius. Liebe Grüße zurück. Ja, wie gesagt, das kann ich unterscheiden. Absolute Empfehlung, dort mal vorbeizuschauen. Bevor ich jetzt noch meine 2 Cents dazu gebe, lassen wir Markus zu Wort kommen. Ja, unseren Roma-Fan. Diesmal ein bisschen überraschenderweise etwas nicht ganz so ausführlich wie bei den Trikots. Da war der Frust noch da vielleicht.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Dovbyk, erstes, 14 to go und Lollo schuldet mir ein Moretti. Aber VAR, ganz ehrlich, dann lasst es bleiben, gibt das Tor halt nicht. Aber Spieler und Fans fast 5 Minuten stehen lassen, einfach nur nein. Also dieses beim Tor von Dovbyk, das ist auch Uwe Morawa zum Kommentar auch ziemlich schnell erkannt. Und dann dauert das 5 Minuten, bis
das
die wirklich.
Also der steht ja auch in der virtuellen Linie einen Meter dahinter oder so.
Ich weiß nicht, ob es noch darum ging, ob dann doch vielleicht Mancini am Ball war oder so. Gelbrot, Daniele De Rossi, weil er sich dann völlig zu Recht drüber aufregt, wie Pellegrini eingestiegen wird, lachhaft und 1:1 Nachspielzeit mal eben 90 Sekunden überzogen. So, aber um wie viel Uhr hat er das geschrieben? Mal kurz in unsere, das hat er in unsere Gruppe geschrieben, ne?
Ja, genau. Warte.
Er hat gerade auch geschrieben. Nee, ja, von der Roma hat nach 2010, 2011, 1984, 85 und 74, 75 zum vierten Mal in seiner Geschichte keine seiner ersten 4 Serie A-Spiele der Saison gewonnen. Na, siehst du mal.
14:33, die alten Kommentare, also die mit Nachspielzeit 90 Sekunden und so, das muss dann ja live gewesen sein fast. Kurz nach Spielende.
Ja. Er hat noch geschrieben, 61 Minute Rettungstat, Cristante eingesprungen, in den Schuss geworfen, kommt in mein persönliches Season-Highlight-Reel. Ja. Ja, Markus, ich kann den Ärger verstehen, der erste Einsteigen gegen Pellegrini natürlich auch, der ist ja dann tatsächlich, weil es das Gegentor fällt, auch nicht auf dem Platz.
Stimmt.
Zu den 90 Sekunden der überzogenen Nachspielzeit muss man halt sagen, dass die Verletzungsunterbrechung und die rote Karte für De Rossi oder die gelb-rote Karte ja in eben dieser Nachspielzeit war und De Rossi ja dann auch noch übers halbe Feld in den Kabinentrakt musste. Also ich würde die Verlängerung der Nachspielzeit dem Schiedsrichter nicht ankreiden wollen. Das war schon ganz korrekt so. Und das mit dem Verwaltungsmodus der Roma ist halt auch so eine Sache, ne? Eigentlich muss, glaube ich, das ist rund um die 70. Malinowski auch schon den Ausgleich machen. Und da liegt Conny De Winter auf der Linie und blockt den Schuss von Malinowski. Deswegen war das dann irgendwie so der tragische Held, der dann wirklich zum Helden wird. Gilardino auch komplett ausgeflippt über das halbe Feld bei Abpfiff und so. Und jetzt kommt ein ganz wilder Vergleich. Ich entschuldige mich schon dafür. Genua ist das Heidenheim der Serie A. Das ist eine Mannschaft, es reicht nicht, wenn du gegen die mit einem oder zwei Toren Vorsprung führst. Du musst drei machen, damit die aufgeben.
Ja.
Ja.
Dann ist es okay. Man kann die Vereine 0,0 miteinander vergleichen, ja, genau. Aber also was Gilardino mit der Mannschaft gemacht hat, ist was Ähnliches, was Frank Schmidt mit der Mannschaft gemacht hat.
Ja, jeder kennt seine Aufgabe, jeder kennt seine Aufgabe, jeder macht das, jeder füllt das immer mit einer hundertprozentigen Nachdruck aus und es ist unfassbar anstrengend, gegen die zu spielen. Und wenn du sie nicht irgendwann zwischendurch während des Spiels mal beerdigst, dann stehen sie wieder auf.
Ja, fair.
Mhm. Ja, so gemeint. Also nicht die Vereine, sondern den Spielstil der Mannschaft.
Alberto Schmidt Gilardino, unser Folgentitel.
Torino Lecce, 0-0. Also Lecce eigentlich in beiden Hälften, von dem, was ich gesehen habe, mit den besseren Abschlüssen. Ohne jetzt das gesehen zu haben, was Torino selbst mit Ballbesitz gemacht hat, in Gänze, also da kann ich sagen, habe ich nur halt Highlights und kurze Ausschnitte des Spiels gesehen, liest sich dann schon fast wieder so wie so ein, das ist jetzt halt wieder so ein Torino-Spiel. Mhm. Vermeintlich schon, leichte Gegner. Aber ehrlicherweise kann es Lecce auch gewinnen. Waren ja Milinkovic-Savic, der, glaube ich, taucht auch fast jede Woche hier auf, spricht für ihn.
Das stimmt, ja. Vanulli hat danach irgendwie sowas in die Richtung gesagt, wie wir lassen zu leicht Chancen zu und das ist noch nicht Weckruf genug für die Mannschaft und so, da müssen wir dran arbeiten. Ja, klar. Trotzdem stehen unterm Strich, glaube ich, 2 Siege, 2 Unentschieden nach 4 Spielen, Platz 4. Alles im Soll. Aber dann kommen wir zur negativen oder zur anderen Nachricht vom FC Turin aus dieser Saison. Und die besteht darin, ich habe es mir nicht im Detail durchgelesen, weil das auch gerade irgendwie so als Push-Nachricht reingekommen ist, als ich, glaube ich, irgendwie auf Wanderung war oder sowas. Red Bull.
Hm.
Ja, die Bullen kommen zum Bullen. Hm. Das liegt natürlich irgendwo nahe. Aber ja, Red Bull ist irgendwie so ein bisschen da beim Toro mit eingestiegen. Ich glaube, erstmal so wie bei Leeds auch. Also die haben dann noch keine operative Kontrolle irgendwie drüber oder so. Aber das ist, glaube ich, nur der erste Schritt. Also wäre die logische Schlussfolgerung irgendwie, dass man da dann versucht, den Einfluss irgendwie peu à peu auszuweiten. Und naja, man kann ja vom Konstrukt halten, was man möchte, aber das ist alles, was ich dazu sage.
Hm. Ja.
Wir haben aber auch das komplette Meinungsspektrum abgedeckt durch die Community.
Ja.
Und das sehr spricht gut, doch dann auch. Das spricht doch dann auch für sich. Ja. Und,
Felix hat geschrieben, ist Laola eine sichere Quelle?
Ja, ich glaube, das ist. Ja, die haben auch einfach, habe ich ihm auch schon geschrieben, die haben auch einfach nur die Pressemitteilung wiedergegeben. Also.
Schade, Torino hat, wenn es denn so stimmen sollte, hat sich etwas in meinen Favoritenkreis meiner Mannschaften entfernt, von dem ich ein Tifoso werden will. Tobias schreibt, oh Mann, Torino war der einzige Verein im Norden, für den ich richtig Sympathien hatte. Fabio schreibt, sehr cool, soweit ich weiß, wollte ja der Didi schon bei Torino einsteigen, bevor er zu Leipzig ging. Doch da wollten sie noch nicht. Gab damals die Aussage, er dachte sich, der rote Stier, das passt ja schon mal zu seinen Dosen. Zwinker-Smiley. Cool, dass es jetzt hinhaut und er nach Leeds nochmal nachlegt.
Ich glaub, Fabio ist Salzburger, oder? Das hatten wir, glaube ich, schon mal geklärt.
Ah, also ist das gar nicht ironisch gemeint?
Nee, ich glaube, das ist ernst gemeint. Und,
okay.
Also Fabio ist auf jeden Fall Österreicher und ich meine auch Salzburger. Kannst du nochmal korrigieren, wenn du hörst das ja.
No. Nee, aber dann sage ich doch nur darauf noch, darf ja jeder seine Meinung haben erstens, ja? Freies Land und so. Cool, dass es jetzt hinhaut und er nach Leeds nochmal nachlegt. Zwinker-Smiley. Kann ich nur sagen, der Didi liegt ja schon ganz gut.
Ja. Dann ist es der Olli, der nachgelegt hat.
Ach so, ja. Schöner Fußball. Zumindest offensiv gespielt wurde in Bergamo.
Jo.
Atalanta schlägt die Fiorentina mit 3-2. Auch hier fallen alle Tore in der ersten Halbzeit. Die Führung in der 15. Martinez Quarta, komplett geiler Jubel, rennt da in den Gästeblock. Das Stadion ist ja jetzt so langsam, aber sicher in der Phase der Fertigstellung. Mhm. Da auch schön die Treppen hoch ins Publikum rein. Herr Wechsler nochmal nachgeguckt, hat keine gelbe Karte für bekommen.
Sehr gut.
In der Bundesliga safe dafür gelbe Karte bekommen. Jo. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, beide Teams haben sich, glaube ich, darauf geeinigt, dass Flanken aus dem Halbfeld nicht verteidigt werden. So, das ist heute sozusagen, wir verteidigen beide Flanken aus dem Halbfeld nicht und wir gucken, wer da mehr Tore macht.
Ja, genau.
Also, Quarta ist ein Kopfball, ne, wo der komplett frei steht. Dann Retegi mit dem 1-1, Vorlage von Lookman, auch nach einer Flanke.
Der das richtig geil macht, ne, muss man auch dazu sagen, aber ja.
Jo, aber auch halt wirklich komplett ohne Gegenwehr.
Ja.
Dann Moyes Ken in der 32. erneute Führung für die Viola. Auch da weiß ich nicht, was die Abwehr macht. Also komplett geschwommen.
Ich glaube, das war das Tor, wo Ruggeri die versuchen Abseitsfalle und er macht halt nicht mit.
Ja, genau, so. Stimmt. Ja. Kurzer Sekundenschlaf. Dann De Ketelare nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Der kommt aber wirklich angeschossen, würde ich sagen. Sehr schwierig zu verteidigen, weil er auch perfekt einläuft.
Ja.
Trotzdem halt fällt es auch genau nach diesem Muster. Und das 3-2 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Ademola Lookman fällt dann, weil die Fiorentina im Spielaufbau den Ball verliert und alle in der Vorwärtsbewegung sind. Und dann geht es schnell auf die linke Seite. Da ist eine ganz große Lücke. Und dann bekommt die Fiorentina aber, glaube ich, auch wieder 5 Spieler hinter den Ball. Ja, und Lookman lässt sie halt alle aussehen, als wären sie gerade eingeschult worden.
Ja, ich glaube, wenn Lookman im Sommer nach Barcelona gewechselt wäre und dieses Tor geschossen wäre, dann würden wir uns vor Highlight Reels nicht retten können.
Hm, ja.
So.
Ja. 200 Millionen Mark wert. Abfahrt. Ah, genau, ey, Moyes Ken nach dem 2-1 im Übrigen noch einen Pfosten getroffen.
Stimmt, ja.
Da hätte er das dann auch nochmal irgendwie anders kippen können in der zweiten Halbzeit.
Das war auch von Hien ein Abwehrverhalten, das ist ja der Wahnsinn. Ja.
Ja. Naja. Also das, zweite Halbzeit war gar nicht mehr so viel los, ne?
Atalanta, glaube ich, ein bisschen näher dran, dann die Führung auszubauen. Aber ja, so richtig wild war es dann nicht mehr.
Jo.
Ich dachte schon, also als ich die Push-Nachrichten bekommen hatte, irgendwie 0-1 und dann auch 2-1, so, da dachte ich, okay, wow, Atalanta jetzt wirklich tatsächlich mal Richtung Fehlstart und alles gar nicht so cool. Ja, na gut, dann gewinnen sie es halt noch auf Atalanta-Art und stehen dann mit 6 Punkten da. Aber auch, also 8-8 Tore. Das ist schon Hardcore.
Ja.
Also 8 Tore auf der Habenseite, das kennt man ja, aber die Verteidigung, das hat sonst eigentlich besser funktioniert. Und das lag jetzt nicht daran, dass das irgendwie neu durchgewürfelt war oder so. Das waren schon die letzte Saison da auch gespielt haben in der Dreierkette.
Ja. Und die Fiorentina, 3 Zähler, noch kein Sieg.
Das schon, ja, wie gesagt, also Bologna, Roma, Fiorentina, da kann man, glaube ich, bei allen vom Fehlstart reden.
Hatten wir ein bisschen vorausgeahnt.
Gegen wen spielen die? Die spielen doch dann auch Europa League, Conference League jetzt unter der Woche. Ne?
Also wenn wir das jetzt jedes Mal, also Ergebnisdienste, muss ich ein bisschen, und Vorausblick, wer, wo, wie, was, glaube ich, muss ich erst noch ein bisschen einspielen.
Nee, gar nicht. Das fängt tatsächlich erst
25. September geht's da los in der Europa League.
Also die spielen Conference League und das geht am 3. Oktober erst los.
Huch.
Anscheinend.
Okay. Na süße,
können Sie also die haben auch nur 6 Spieler und nicht 8. Sind das nur in der Champions League 8?
In der Champions League sind es 8, ja.
Ja, alles klar.
In der Conference League sind es aber auch, ist auch mit 5 unterschiedliche Gegner.
Ja, stimmt.
Ja, aber
da geht's am 3. Oktober gegen die New Saints los aus Wales, glaube ich.
Ja. Ah, und Atalanta spielt am Donnerstag gegen Arsenal in der Champions League. Das ist am ersten Spieltag, ist auch mal Donnerstag
Champions League. Ja, stimmt. Achso, ja, weil dann noch keine Europa League ist wahrscheinlich.
Ja.
Ja, da werde ich irgendwann reinfinden in dieses System, ne?
Die beste Champions League aller Zeiten, mein Freund. Jo, Napoli hat mit Europapokal nichts zu tun. Und das, auch ohne dass der Europapokal schon angefangen hätte, tut ihn ganz gut. Zumindest. Das ist nämlich der neue Tabellenführer nach dem 4. Spieltag. Ja.
Also Conte macht Dinge.
Ja, Napoli 4-0 bei Cagliari gewonnen. Allerdings muss man sagen, war das Spiel anders, als es das Ergebnis vielleicht ausdrückt. So. Also Giovanni Di Lorenzo in der 18. mit der Führung.
Ich möchte abgefälscht, auch der, ne? Also kann
abgefälscht, nichts machen. Und davor beim Gegenpressing auch gut erobert von Anguissa, der insgesamt, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat. Der hat so wieder diese Griffigkeit, die er braucht, ne? Auch in der Meistersaison, wo der da ist. Also ich glaube, genau. Der hat vielleicht auch mal ein Vier-Augen-Gespräch geführt
das
worden.
Das kann ich mir vorstellen, Antonio.
Ansonsten aber muss man auch Meret loben. Und da kommen wir eben zu dem Ding. Also Cagliari war ganz lang drin in der Partie. War ganz lang drin und nah dran am Ausgleich. Dann ist es eine Umschaltbewegung in der 66. wo dann auch Lukaku Kvaratskhelia bedient und der tatsächlich mal, hatten wir letztes Jahr auch nicht oft, dass er dann wirklich so kalt bleibt vorm Tor.
Ja, stimmt.
Und da macht das wirklich richtig, richtig gut. Und dann wird in der 70. Schenkt Cagliari im Spielaufbau den Ball her und Quiccia legt ab für Lukaku. Also die beiden haben sich dann jeweils einmal aufgelegt und vollendet gegenseitig. Und genau, und das 4. Tor ist dann Bonciano nach einer Ecke per Kopf. Ja. So. Was ich nicht unterschlagen möchte, ist, was uns Alessandro geschrieben hat noch. Über Spotify hat er das geschrieben. Und zwar, was haltet ihr von Napolis Aktion, als sie mit der Fähre in Cagliari angekommen sind? Also, sie haben ein riesiges Banner vom Schiff gehalten, auf welchem stand Acacia di Pecora, was so viel heißt wie auf Jagd nach Schafen. Diese Provokation geht deutlich zu weit. Du kannst dich Cagliari so gegenüber nicht repräsentieren. Ich bin selbst Cagliaritaner und Hardcore-Fan. Bin auch immer im Stadion, wenn ich in Cagliari bin. Fände es cool, wenn ihr das in den nächsten Folgen ansprechen würdet. Coole Folge, ansonsten liebe Grüße. Ja, danke, Alessandro, liebe Grüße auch. Ich glaube, du hast das alles dazu gesagt und ich habe jetzt das erwähnt. Also das ist hier so stattgefunden.
Was waren das, die Fans oder die Mannschaft?
Ja, ich glaube, Antonio Conte hat das Plakat nicht entrollt.
Ja, okay.
Nee, genau. Man mit einer Fähre rüber ist ja auch, machen ja Fanszenen gerne mal was Besonderes.
Ja.
Und in der Sprache und Provokation sind ja dann Ultras auch unter anderem ja gern auch mal drüber, würde ich sagen, dass das natürlich aus deiner Sicht, Alessandro, völlig zu einer Missstimmung führt, kann ich gut nachvollziehen.
Ja. Ich glaube, dass Napoli-Fans selten darüber begeistert sind, wie aus dem Norden mit ihnen umgegangen wird. Dann ist es natürlich ein weiteres Treten nach, weiß nicht, ob es nach unten ist, aber ne?
Ja.
Muss man wissen.
Jo. Bekleckern sich die meisten Kurven zwischendurch mindestens einmal im Jahr nicht mit Ruhm.
Ja, ja, ja.
Auch nicht mit Ruhm bekleckert hat sich Inter. Denn die kommen über einen Punktgewinn bei Monza nicht hinaus. Erste Halbzeit war wirklich wenig bis gar nichts. Di Marco hatte mal eine gute Chance, als Maldini hinten versucht hat, das Ganze spielerisch zu lösen und einmal in der eigenen Grundlinie rumläuft und dann wirklich von der rechten Seite des Strafraums das versucht, das Pressing zu überspielen, indem er den Ball einmal so diagonal quer durch den Strafraum spielt. Also wirklich
das lernt man nicht in der D-Jugend, ne? Dass man das so macht.
Di Marco kann das aber nicht nutzen und dann hatte Fratesi noch einmal eine richtig gute Gelegenheit. Ansonsten wirklich sehr highlightarm das Spiel. Das Tor für Monza fällt dann tatsächlich in der 81. Minute. Dani Motta mit einem tollen Kopfball nach einer guten Flanke für einen Armando Izzo. Inter macht dann ein bisschen ernst. Ter zumindest. Wechselt einige Male. Dann ist es auch Carlos Augusto, dessen Flanke dann so abgefälscht durch den Fünfer trudelt. Ich habe mir auch gedacht, ob da der Torwart hinkommt. Aber dadurch, dass es so abgefälscht war, ganz, ganz schwierig. Hinten steht dann Dumfries, der auch eingewechselt wurde und drückt den Ball in der 88. zum Ausgleich über die Linie. Das ist aber jetzt halt gerade nach dem vermeintlich so souveränen 4:0 gegen Atalanta vor der Länderspielpause auf jeden Fall irgendwie nichts, woran Inzaghi gerne zurückdenken wird. Und jetzt hat man am Mittwoch, sagen wir mal, auch wieder ein Auswärtsspiel bei Man City.
Oh, nett.
Jo, kann man.
Also Erling Haaland ist auch nicht so gut in Form, glaube ich.
Ja, ne, ich glaube, da benötigt es eine Leistungssteigerung, der Nerazzurri. Jo. Ja, und ansonsten ist am vierten Spieltag noch, deswegen sind wir ja so pünktlich, weil wir aufnehmen, bevor Parma Udinese empfängt und
das, sag Lazio mal, Hellas. Das ist das Verfolgerduell, ne? Ein bisschen. Also wer da gewinnt, er spielt dann um die Champions League mit.
Ach so. Naja, das ist ja sozusagen früh in der Saison schon ein 6-Punkte-Spiel.
Ja, oder wenn Udinese gewinnt, sind sie sogar Tabellenführer.
Ah, stimmt.
Aber das werden wir werden das zu verhindern wissen.
Mhm. Da bin ich mal gespannt.
Oder sonst müssen wir Costa Runjac direkt einladen.
Ja, safe. Das muss immer gemacht werden. Im Übrigen könnte auch Hellas noch mit einem hohen Auswärtssieg bei Lazio theoretisch punktgleich mit Napoli ziehen. Oh, und das ist nach dem vierten Spieltag ausschlaggebend, wer da Tabellenführer ist und wer nicht, ne?
Da müssen die ersten Verrisse müssen auf jeden Fall vorbereitet werden und auch Lobhudelungen, das ist wichtig.
Ja. Mhm.
So funktioniert Sportjournalismus.
Aber das gilt übrigens auch für unsere Community. Gern Lobhudelei und auch Verrisse dieser Folge in die Kommentare bei Spotify oder bei Instagram oder auch per Mail. Oh, an dieser Stelle, ich habe noch nicht alle Sticker verschickt. Da ist noch ein Kicktipp-Gewinner der letzten Saison nicht versorgt worden. Das hole ich nach. Versprochen. Und wenn ihr auch Sticker haben möchtet, ich habe noch ein bisschen was in der Schublade, werdet gerne UnterstützerInnen bei Patreon oder es geht auch über PayPal. Und
also aufpassen, dass du jetzt nicht eine Mail von einem großen deutschen Sportmagazin bekommst. Ne?
Ja. Da ist die Sprachpolizei wieder unterwegs. Naja, gut, das soll es gewesen sein für diese Woche. Kommt gut durch eben diese, gibt genug, jede Menge Fußball, auch mit italienischer Beteiligung unter der Woche und dann auch am Wochenende selbst wieder. Gibt es ein großes Highlight am fünften Spieltag? Ich habe es noch gar nicht auf dem Schirm.
Ich checke live.
Du checkst live, dass wir euch auch noch ein bisschen so den Service-Gedanken... Ah, pass mal
Derby, auf. Derby, Digga.
Ja, welches denn jetzt?
Mailand.
Ach so, richtig. Sonntagabend. Inter-Milan.
Oh, und Samstag hoppla. Juve-Napoli. Bitte.
Pass auf, jetzt halte ich fest, Juve-Napoli kommentiere ich sogar. Ich habe nur gedacht, das ist das Wochenende drauf. Nur ich habe wirklich Dienstag, Mittwoch Champions League, Samstag Juve-Napoli und sonntags bin ich bei Stuttgart gegen Dortmund. Alles klar.
Ja, dann gucke ich mir das Mailänder Derby an. Oder, gut, bist du dann schon im Hotel oder fährst du zurück?
Nee, Stuttgart mache ich hin und zurück.
Ja, macht Sinn.
Ja, das geht an einem Tag. Aber trotzdem können wir... Dann gibt es nächste Woche einen kleinen Schwerpunkt zu Juve Napoli und zum Milan-Derby. Haben wir das inhaltlich hier schon festgelegt und für euch angekündigt. Oh ja. Und Juve sehe ich ja auch in der Champions League und zu Bologna habe ich dann zwei Takte. So, Notiz an mich selbst. Ist wichtig, strukturiert in so eine Woche zu gehen, wenn sie denn so voll ist.
Genau.
Und deswegen machen wir das Ding jetzt hier zu. Freunde und Freundinnen, danke fürs Zuhören. Liebe Grüße, Marius.
Ja.
Das Dude kommt gut wieder an im Alltag.
Danke, danke. Gleichfalls.
Bis dann. Tschüss ihr.
Bleibt gesund. Bis nächste Woche.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo.